das so wie in 3-4 Fahne oder Kommentar zum Gesetz.
Die Sie beschreiben, als das ist die massenkulturelle Imagination.
Ja, das ist eine interessante Frage. Das schon. Aber ich habe das Gefühl, dass, dass auch die Kulturkritik mehr oder weniger in gleichen Begriffen argumentiert. Ja? Das heißt, man auch im Rahmen dessen, was man also als Manifestation eines kritischen Bewusstseins oder dafür halten könnte, kann man auch lesen, ja, dass wir, also sagen wir, die Kritik der Kulturindustrie entwickelt sich in diese Richtung. Und das unterscheidet die heutige Diskussion, glaube ich, ziemlich von dem, was eigentlich Adorno gemeint hat, dass er diese Konzept von Kulturindustrie entworfen hat. Weil er war ein Hegelianer weitgehend und hat hegelianisch gedacht. Und für ihn war sozusagen der Begriff der Kulturindustrie etwas, was ihm erlaubt hat, für die Avantgarde zu plädieren. Ja. Und zu sagen, die Kulturindustrie inzwischen kontrolliert alles, was mit Wirkung und Wirksamkeit zu tun hat. So alles, was zu trennen rührt, alles, was emotionalisiert, alles, was Glück verspricht, alles, was fasziniert, es ist alles sozusagen von der Kulturindustrie absorbiert. Und sozusagen der Avantgarde muss erstens so hart sein wie die Kulturindustrie selbst. Das ist eine berühmte Formulierung. Also die Härte eines avantgardistischen Werks, die Kälte eines avantgardistischen Werks muss vergleichbar sein, sogar übertreffen, die Kälte der Kulturindustrie, die innere Kälte der Kulturindustrie. Und zweitens muss dieses avantgardistische Werk sozusagen völlig sich den Effekten entziehen, die Kulturindustrie produziert. Und das war der ursprüngliche Begriff der Kulturindustrie, und ursprünglicher Ansatz für die Kritik, die gegen die Kulturindustrie gerichtet wird. Und der war noch hegelianisch. Und ich habe das Gefühl, dass vor allem was aus Amerika kommt, ja, und wie die kritische Theorie in Amerika etabliert worden ist, und auch weitgehend in Europa inzwischen auch in dieser Richtung entwickelt oder etabliert wird, dann argumentiert man völlig anders. Ja. Man sagt eher, die Kulturindustrie verfälscht oder lässt sozusagen erkälten, ja, nicht wahr? Diese Wärme, diese ursprüngliche Wärme der Kunst. Ja. Und man muss sozusagen für diese Wärme gegen die Kälte der Kulturindustrie kämpfen. Ja. Das heißt, die Kulturindustrie wird nicht als eine Manipulation mit der Wärme gesehen, die gerade auf der manipulatorischen Ebene thematisiert werden soll, ja? Sondern die manipulatorische Ebene, die Verfahrensebene, wird als etwas gesehen, wogegen man eigentlich im Namen der Faszination, im Namen der Unmittelbarkeit, vielleicht im Namen des Begehrens, ja, im Namen des Körpers, im Namen der das und jenes, im Namen sozusagen einer Erkältungsbekämpfung, ja, sozusagen antigrippalen Maßnahmen, ja, klar, diese Körperwärme verteidigen soll. Und so trennt man ziemlich sauber zwischen einem Künstler wie etwa, ich weiß nicht, habe gerade vor kurzem so eine Sendung gesehen, glaube ich, sogar im deutschen Fernsehen, über Nirvana-Gruppe und Kurt Cobain und wie er so eine warme, leidende Persönlichkeit war und wie er ausgebeutet worden war von der kalten Industrie. Aber es ist eine interessante Entwicklung, dass zunächst einmal sozusagen sagt Adorno eigentlich Grinberg in seiner ersten Phase, wo er gesagt hat, die Kitsch oder die Kulturindustrie kann man auch so nennen, appellieren mit den Wirkungen und Avantgarde mit den Verfahren, also legen Verfahren. Dass man sozusagen zunächst einmal konkurrieren wollte, eben auf der Ebene des Manipulatorischen, also da wollte man das Ganze sehen. Und jetzt will man sozusagen eine moralisch motivierte oder sentimental motivierte Verteidigung des Künstlers gegen seine institutionelle Ausbeutung tragen. Und es ist eine völlig andere, wenn nicht entgegengesetzte Richtung der Kritik. Und so würde ich sagen, dass dieses Modell, das ich geschrieben habe, dass dieses Modell von den inzwischen ja, so eine Allgemeingültigkeit oder unbewusste Allgemeingültigkeit bekommen hat, dass sowohl die Verteidiger wie die Kritiker dieses Weltbild im Grunde teilen und nicht mit reinstellen.
Wobei die Massenkultur ja auch immer mehr ihre eigenen Verfahren offenlegt. Also zwar auf eine harmlose Art und Weise, aber sie hat ja eigentlich mittlerweile von der Avantgarde das gelernt. Die Filme oder besonders auch die einführenden Filme, bevor der Film wirklich gegeben ist.
Ja, das ist sicherlich richtig, ja.
Ironisch selbstreflektiv, so dass.
Das ist sicherlich richtig, ja. Das ist richtig. Und das ist das, was oft ja behauptet wird, dass das so etwas wie Hochkultur überflüssig macht. Ja. Dass es überflüssig macht. Irgendwie glaube ich nicht daran. Und ich kann ja sagen, an welchem Punkt ist nicht daran. Warum es plausibel zu sein scheint, aber eigentlich nicht ist. Ja. Es ist so, dass ich habe das in meinen Texten auch geschrieben, dass genau die Filme und so weiter als zusätzliche Kick und zusätzliche Entertainment, diese sozusagen der Offenbarung der Selbstproduktion leisten. Truman Show und Matrix und viele andere, ja, sind Total Recall, ja, und, sind noch herausragende Beispiele, ja, das sind sehr viele. Aber ich war am meisten beeindruckt und habe auch ein Essay darüber geschrieben, sprechende Lincoln-Statue, ja, in Disneyland, wo man zunächst einmal durch viele Räume hindurchgeht, wo die ganze Geschichte der Entstehung dieser Statue und alle Elemente beschrieben werden, durch technische Verfahren beschrieben werden. Ganz am Ende erscheint Lincoln, ja, und rezitiert, also diese sich bewegende und sprechende Statue von Lincoln, die Rede von Gettysburg. Wofür? Es ist so, dass hier etwas übersehen wird, was, wenn man an den Ansatz von Hegel und so weiter erinnert, eine zentrale Bedeutung ist. Nämlich, jede Untersuchung dieser Verfahren und so weiter hat eine historische Dimension. jede Wissenschaft überhaupt. Das heißt, diese Untersuchung macht nur dann Sinn und nur dann wird nicht als Entertainment, sondern als ein systematisches Verfahren tatsächlich eingesetzt, wenn wir so etwas wie ein Gedächtnis haben, in dem die Effekte oder die Ergebnisse solcher Analyse akkumuliert werden. Ja, das heißt, so dass wir sozusagen von einem Punkt zum anderen übergehen können. Ja, wo wir sozusagen den Weg uns vergewissern können, auf den wir zu der Erfahrung gekommen sind und zu Analysen gekommen sind, zu denen wir tatsächlich gekommen sind. Also. Und Bibliotheken und Museen in erster Linie leisten diese Funktion. Ja? Die geben uns die Möglichkeit, diesen Weg der Untersuchung von einem Verfahren zum anderen Verfahren tatsächlich nachzuvollziehen. Dann können wir sagen, welche Art, in welchem Sinne eine neue Analyse geliefert hat, die früher nicht stattgefunden hat. Jetzt aber ist jedes Werk gleich selbstreflexiv im Rahmen der Massenkultur. Jedes Werk ist das und jenes. Das ist eine völlig Geschichtsverlust voraus. Und in der Tat ist die heutige Kultur absolut haarsträubend. Wir kommen an, ich meine, in ihrer absoluten Geschichtswürdigkeit. Ja, da kommt einer nach der anderen Künstler und sagt, ich stelle sozusagen die Referenz der Bilder in Frage. Ja. Ich verfremde das Bild und stelle das in Frage. Also, das hat Cézanne gemacht, das hat Picasso gemacht, das hat Matisse gemacht, das hat Magritte gemacht, das hat jene gemacht, das hat diese gemacht. Und jetzt macht er das wieder, aber munter. Ja, irgendwie. Und, oder irgendwie Skrupel dabei zu empfinden. Warum ja eigentlich? Weil alles sozusagen geht in Wellen, in Wellen, in Wellen. Und ich hatte so eine wunderbare Erfahrung, da war so eine Dame, die irgendwelche Mode vertrieben hat, Pariser Mode. Und dann sage ich, ich hatte so eine, für die Manager und Werbeleute, so eine, machte lange Zeit, dann war ich zu müde, so ein Workshop in der Schweiz, in Zürich. Und da waren so von ihren Firmen und so weiter abkommandierte Leute. Und das war so genau, und ich habe irgendwie gesagt, ja, da waren so kurze Röcke, lange Röcke. Ich habe gesagt, na, kurze Röcke gab es ja nicht. Es gibt keine Röcke in den 60er Jahren. War eigentlich kurze Röcke. Also die 60er Jahre, da war man noch nicht in der Branche. Und das ist die Antwort. Ja, die Antwort, die zu nehmen, auch von den Künstlern bekommen. Aha. Da wird das Bild der Kuh in Frage gestellt, in meinem Bild. Das wurde schon mal gemacht. Von wem ja eigentlich? Ah, von Magritte, das war ungefähr. Ja, ich meine, so von den Bekannten war das niemand sonst. Ja. Das ist ja, das, wir haben sozusagen in einer Situation nicht eines Museums, sondern Supermarkt. Das heißt, man kommt in einen Supermarkt und das Einzige, was man hat ein aktuelles Angebot. Das aktuelle Angebot. Also so viele Künstler, die sowas machen. Ja? Einer malt abstrakt, der andere macht das, dann über jenes, dann macht Video und so. Und jeder sozusagen reflektiert seine Arbeit und setzt sich auseinander mit dem und dem, ja, und so weiter. Und insgesamt ist es eine gute Auswahl. Ja? Aber das ist eine Zeit, es ist so ein synchronistisches Denken. Ja? Dieses Denken sieht oder interpretiert sich selbst nicht in einer Reihenfolge. Ja? Und das nimmt einem völlig jede Gefühl der Anstrengung. Ja? Und in diesem Sinne ist das absolut. absolut richtige und feine Bemerkung von, an einer Stelle von Greenberg, wo er sagt, das Problem, er meinte das Problem des Publikums, zum Teil ist es so, zum Teil nicht. Er sagt, wir leben in einer merkwürdigen Situation, wo die Naturwissenschaften ständig überfordert werden, sie müssen Wärme erlassen, und die Künste ständig und weitgehend unterfordert werden. Im Grunde wird von einem Künstler und Dekterin von heute verlangt, dass er etwas schlechter ist, als er sein könnte. Und wenn er sozusagen dem nicht entspricht, dann geht es ihm nicht so gut. Und er hat gesagt, was ist die Avantgarde, was macht die Avantgarde aus? Und er sagt ihm, im Grunde, es sind stolze Naturen, die dagegen revoltieren, unterschätzt zu werden und unterfordert zu werden. Und sie versuchen nicht schlechter zu sein wie ihre Vorfahren. Sie versuchen sozusagen genauso einen Schritt nach vorne zu machen, wie die gemacht haben. Auch wenn das Publikum das zumindest dann nicht schätzt. Das heißt, die Avantgarde ist die Avantgarde nicht insofern, dass wenn man sehr oft sagt, das ist ein militärischer Begriff und es geht darum, dass man nach vorne geht oder dass man sozusagen und hinter ihm dich hört und so weiter, das heißt Unsinn. Avantgarde besteht, also Avantgarde-Gestus besteht schlicht und einfach darin, dass man sich in eine historische Reihenfolge stellt. Ja, dass man sich nicht sieht als ein Teil des aktuellen Angebots, also man denkt nicht synchronistisch, sondern denkt diachronistisch. Man fragt sich, mache ich einen Schritt in einer bestimmten Bewegung, die eine historische ist, bringt es irgendwie irgendetwas nach vorne? Ist das eine weitere Analyse oder ist es nur ein Teil des aktuellen Angebots? Das heißt, wir können über eine Reflexion und dann reden, wenn wir die historische, diachronistische Dimension einschalten. Und das passiert im Grunde nur durch das Museum, durch die Bibliothek, das System des Unterrichts, also durch alle Institutionen, die so etwas wie das geschichtliche Gedächtnis verkörpern, und uns die Möglichkeit geben, geschichtliche Vergleiche überhaupt durchzuführen. Das ist auch der Grund, warum die ehrgeizigsten Filme machen, sich systematisch jetzt einsetzen für die Errichtung der Filmmuseen. Scorsese, Lucas, also die Mogule sozusagen der Hollywood-Industrie starten jetzt eine Kampagne zur Schaffung eines Filmmuseums, weil der Staat kein Geld gibt und nimmt der Staat, die sammeln einfach Geld unter sich, um ein Filmmuseum zu gründen, Filmarchiv zu gründen. Und gleichzeitig andere gehen, die auch ehrgeizig sind, aber vom Independent-Kino gehen einfach ins Museum. Ja. Man merkt, dass die meisten Filmemacher diesen Anspruch haben, jetzt inzwischen Videoinstellungen und Filmstellen machen keinen Film. Weil man hat das Gefühl, man kommt in diese Kinoverleihe, der Film läuft eine Weile, dann wird es vergessen, kommt der andere Film. Und man hat überhaupt nicht das Gefühl, man hat eine gewisse Leistung vollbracht, man ist beachtet und eingeschrieben als gewisse Reihenfolge. Zunächst einmal hat es die Leute berauscht, ja, dass sie viel Geld haben und dass sie ein großes Publikum ansprechen und so weiter. Aber mit der Zeit ist es sehr, sehr frustrierend. Sehr frustrierend. Und so gehen viele Filmemacher in diese Richtung und fordern praktisch nachhaltig die Schaffung sozusagen der Institutionen, die Filmgedächtnis einfach ich würde es auch herstellen können, ja, zumindest dann gibt es ja gar nichts. Ja. Die Situation, in der auch alte Filmproduktionen und so weiter existieren, ist auch haarschvoll. Wir wissen, dass die meisten Filme gehen einfach verloren und sind dann Qualität, die nicht mehr zu verwenden ist und so weiter und so fort. Das heißt, bei aller Schein und Blühen ja, der Filmindustrie, die tatsächlichen Zustände sind eigentlich katastrophal. Und es gibt jetzt auch von Spielberg ein großes Versuch, ja, nicht wahr, Geld massiv zu investieren, auch in, auf der Basis von Dreamworks und so zu schaffen, solche Geschichten, aber das weiß ich auch als schwierig, auch technologisch zu und so weiter. Ich habe schon erzählt, ich war jetzt mit Fortune Cinema Stars in New York und da ist ja ein neues Programm jetzt eröffnet, gerade gewidmet der Problematik, wie schafft man ein Filmarchiv. Und es ist nichts, ja. Man fragt sich wirklich, also die einfachsten Fragen bleiben noch nicht gelöst, sowohl die technischen, ja. Wie auch inhaltliche, theoretische. Und so werde ich den Unterschied sehen zwischen einer Analyse als zusätzliche Kickung dorthin und einer ernsthaften Analyse. Eine bezieht sich nur auf das vorliegende Angebot und andere versucht sozusagen geschichtlich vorzugehen, systematisch vorzugehen. Sich selbst in einer Reihenfolge, in eine Geschichte anschauen.
Ja, Videos sind nicht mal datiert in Videotheken. Also auf dem steht Video, drin steht das Datum.
Absolut. Es ist absolut Haarstrom. Das ist Haarstrom. Es ist auch theoretisch überhaupt nicht klar, wie man so etwas aufbauen soll und zu welchen Folgen es überhaupt führt und so weiter. Aber ich habe schon gesagt, dass da, und das ist ganz klar, was jetzt passiert. Das ist interessant, was ist jetzt passiert. Ab einer gewissen Zeit, ja, sagen wir so in China. Und zwar in verschiedenen Varianten. Wir haben einen interessanten Prozess, eine Verlangsamung der Filmbewegung. Auf sehr, sehr unterschiedlichen Ebenen. Das setzt sich mit Andy Warhol ganz radikal an. Aber auch Filme machen, die viel konditioneller arbeiten, verlangsamen die Bilder. Und zwar, je weiter das geht, desto mehr. Das heißt, viel bewegender angeschaut. Oder in Frage gestellt, in verlangsamt. Also das, was in 20er, 30er, 40er, 50er Jahren war sozusagen der Schlager Kinos, bewegend, bewegend, bewegend. Jetzt wird es gestoppt, ja, im Grunde einer von der anderen. Und warum? Das ist ganz klar. Weil die Leute wollen mit der Kunst verglichen. Das ist ganz klar. Der Kino von sich aus sucht nach dem Wege, mit traditionellen Bildern, also einfach sozusagen, die schaffen so etwas wie Stills innerhalb des Films. Ja? Um diese Stills innerhalb des Films dann vergleichbar zu machen mit der klassischen Kunstedition. Von sich aus, niemand fragt sie, das zu tun. Ja. Aber die wundern es. Und dann, wenn jemand kommt und sagt, wie schöne Bilder, also das irritiert mich total, das erinnert mich, also das irritiert mich bis geht nicht mehr. Das erinnert mich sehr an einer der feinsten Bemerkungen, aber ich denke, dass die Bemerkung enthält wirklich überhaupt sehr viel, was Wittgenstein gesagt hat. Er war geschleppt ja in dieser Ausstellung der afrikanischen Masken. Ja. Und alle haben gesagt, ja, wie schön, wie wunderbar, diese afrikanische Masken, wie eindrucksvoll und so. Und er hat gesagt, sind sie in Gefahr? Ich sagte, nein, überhaupt nicht. Ich sagte, warum? Weil ich nicht verstanden habe, was es bedeutet, dass eine afrikanische Maske mir gefällt. Entweder gefallen sie mir alle oder gefallen mir keine. Aber das bedeutet nicht das Gefallen. Das Gefallen bedeutet, dass eine Maske gefällt und die andere nicht. Aber das, ich habe es nicht gelernt. Ja. Ich weiß nicht, was es bedeutet, eine Maske gefällt und andere nicht. Und zwar haben sie alle nicht geschafft. Und das war eine geniale Antwort. Weil wenn man sagt, ja, schauen Sie, dass irgendwelche Kiarostami, was für schöne Bilder. Das heißt, was für schöne Bilder. Schöne im Vergleich, womit eigentlich? Ja, schöne als solche Oder einige Bilder sind schöner und andere nicht. Und ist das ein Bild schöner als Leonardo da Vinci oder nicht so schön? Wenn es nicht so schön ist, dann in welchem Sinne und warum? Und so weiter. Es ist nur irritierend und frustrierend. Ja? Weil sie sagen, es ist so schöne Bilder. Was denken die Leute überhaupt davon? Das heißt, die Frage danach, was ist ein schönes Bild im Kino, ist nicht einmal gestellt worden. Schlicht einfach ganz zu schweigen von beantwortet in einer oder anderen einsichtigen Weise. Alles, was sonst gesagt wird, ergibt überhaupt keinen Sinn. Ist nicht argumentierbar, ist nicht nachvollziehbar. Und so sage ich, dass wir in einer Kultur leben, die sich postmodern nennt. Ja, das heißt, man hat das Gefühl, irgendetwas ist abgeschlossen, ja, und jetzt beginnt was. Aber wo man auch hinsieht, ist nicht ein Anfang ist gemacht. Ja. Ich meine, in meisten Bereichen fehlen elementare Kenntnisse und Einsichten, Ordnungskriterien, überhaupt Urteilskriterien, um einfachste Dinge auszusprechen, zu analysieren, einfachste Einschätzungen durchzuführen. Es ist eine totale Katastrophe. Also ich denke, ich werde es zurzeit nicht erleben, ich bin ein alter Mann, aber ich hoffe, dass das irgendwie die Leute einfach Vernunft annehmen und beginnen, ein bisschen zu reflektieren. Das ist zumindest eine Katastrophe. Und vor allem im Kinobereich. Das ist wirklich nichts. Schade, Bild. Und Musik auch schön. Sound.
Glauben Sie, dass die Analyse der Hervorbringung eines Bildes überhaupt ein Ergebnis haben kann oder kein Ergebnis haben kann?
Innerhalb oder außerhalb des Bildes?
Ja. Also die Erklärung kann ja nur über das Bild sein, also außerhalb.
Also sprachlich, ja. Ja, klar.
Ja, aber wenn es ja, also die Frage ist ja, ob es Ergebnisse geben kann, sozusagen in der Analyse, dann sagt man, okay, wir haben es erkannt, also es gibt einen Abschluss sozusagen der Suche, wie Bilder hervorgebracht werden zum Beispiel. Die Bedingungen der Hervorbringung sind geklärt zum Beispiel. Man hat es verstanden, so funktioniert es. Oder glauben Sie eher, es gibt keine Ergebnisse, sozusagen. Also man hat verschiedene Positionen, verschiedene Facetten, die das Problem der Hervorbringung analysieren. Und ich glaube auch.
Zu keinem Abschluss kommen.
Ja, zu keinem Abschluss kommen. Und ich glaube, das ist auch das, wieso viele Leute sagen: Ja, na gut, dann analysieren wir halt, aber es gibt ja eh kein Ergebnis. Was sollen wir überhaupt analysieren? Nur damit bestimmte Leute, das ist glaube ich auch der Vorwurf, dann sich darüber unterhalten können, über die verschiedenen Analysen und vergleichen können. Ja, das wollen sie irgendwie machen, aber das interessiert mich nicht. Ja? Wir wollen sich nur nicht unterhalten können. So.
Ja, das ist allerdings völlig richtig. Jetzt schauen Sie aber, was sonst passiert. Ja? Das ist die klassische Frage, wann man mit einer Erklärung oder Analyse fertig wird und warum. Nehmen Sie so etwas wie die Erklärung des Universums, ja, mathematische Modelle. Es gibt kein mathematisches Modell des, des Universums. Da gibt es ja inzwischen so Meinungen, es gibt 60% Einzelmaterie und 40% Materie und hin und her und so. Ja? Aber wir haben das Gefühl, dass irgendwie so weit wir meinetwegen fliegen können, zumindest im Rahmen, so über die Erde, ein bisschen weiter, bis Mars, ja, so. Es ist schon irgendwie geklärt. Ja? Das heißt, man sagt, so weit ist es klar, dass wenn wir Quantenmechanik benutzen, explodiert die Atombombe. Ja? Schon irgendwie, also wie auch die mit diesen Quarken gibt und so weiter, darüber kann man diskutieren. Aber die Atombombe ist schon irgendwie funktioniert auch so. Ja? Und man kann sozusagen zumindest sagen, bis dahin ist es geklärt. Oder man kann sagen, ja, Einstein hin und her, gibt es ja eine Gesamttheorie, gibt es ja nicht eine Gesamttheorie, aber wenn man sozusagen diese Rechnungen mal durchgerechnet, dann fliegt die Rakete, na, wie weit? Na, weit genug. So weit weiter haben wir es nicht. Und ich denke, das ist die Frage, wann wir bereit sind, die Diskussion zu stoppen, ist überall die gleiche. Ja, die wird diktiert von einer gewissen pragmatischen Überlegung. Und das ist kein Pragmatismus, in dem Sinne, dass ich sage, dass das ist, was wahr ist und so weiter, ist durch die Pragmatik bestätigt. Es ist völlig... es ist schlicht und einfach nicht so. Ja? Weil alle diese unterschiedlichen Theorien des Universums, die werden durch keine Praxis bestätigt und können durch eine Praxis nicht bestätigt werden, können keine Wahl getroffen werden. Man kann nur sagen, so weit funktioniert das. Die können weder bestätigt noch widerlegt werden. Aber genauso ist das ja in unserer Kultur. Ja? Das heißt, wir stehen unter bestimmten Aufgaben. Ja, diese Aufgabe besteht darin, dass wir die Masse der Kultur, die uns angeboten wird, und das ist eine soziale Aufgabe, ja, zunächst einmal die Entscheidung treffen darüber, was untergehen soll und was erhalten wird. Das ist die grundsätzliche Frage. Was ich sage, das muss im Museum aufbewahrt werden, das kann meinetwegen auch im Mülleimer landen. Es ist zwar unangenehm, aber kein so großer Verlust. Ja? So. Und es ist keine persönliche Entscheidung, es ist eine soziale Entscheidung. Darüber wird man diskutiert, darüber wird argumentiert. Die Frage ist, wie weit haben wir rhetorische, analytische, diskursive Mittel zur Verfügung, um überhaupt über etwas zu argumentieren, so weit, dass die Entscheidung, das zu bewahren, wegzuwerfen und so weiter, gesellschaftlich nachvollziehbar ist. Ich behaupte, dass wir zum Beispiel eine solche Sprache in Bezug auf Film schlicht und einfach nicht besitzen. Das kann man auch dadurch erklären, dass die Filme, erst jetzt stellt sich die Frage, wie man die Filme überhaupt aufbewahrt und wie man über die Filme schreibt. Wie man Filmwissenschaft zum Beispiel an der Universität fördern könnte und so weiter. Weil früher sozusagen bis jetzt funktioniert sie als Wissenschaft de facto nicht. Ja. Also wie verankert man das? Jetzt die zweite Frage, mit der ich zum Beispiel täglich konfrontiert werde, als jemand, der operativ sozusagen in der Gegenwartskunst arbeitet, das ist die Frage nach der Installation. Was ist Installation? Was ist ein Teil der Installation? Was ist nicht? Was ist site-specific, das heißt das, was von einem gewissen Raum diktiert wird, wo es dann aufgebaut ist, das kann man auch wegwerfen, wenn man zum Beispiel eine Installation steht seit und dann eine andere, und was zum Beispiel mit transportiert werden soll. Ganz einfache Frage, auch eine Frage der Versicherung, der Kosten, der Aufbewahrung, der Zurverfügungstellung des Raumes, auch ökonomische Fragen. Ja. Es gibt schlicht und einfach, und das weiß ich ja, also, wenn man Gutachten schreibt und so weiter, es gibt keine allgemeine Theorie, außer der, die man versucht selbst zu entwickeln, aber keine, auf die man sozusagen berufen kann, das Gesellschaft berufen kann, die wirklich die rhetorischen Mittel an der Hand gibt, für zum Beispiel Versicherungen oder Museen einsichtig zu argumentieren. Ja. Und da würde ich sagen, die Kunstwissenschaft ist nicht so weit. Ja, ist nicht so weit. Und man sagt, Ende der Kunstwissenschaft, jetzt bekommen wir Bildwissenschaft. Ja. Haben wir gehört. Aber die Bildwissenschaft zum Beispiel erklärt uns nicht, was passiert mit dem Bild, wenn er Teil einer Installation ist. Ja, das passiert nicht. Das erklärt uns nicht. Also Kunstwissenschaft haben wir nicht. Bildwissenschaft erklärt das nicht. Also was haben wir da? Ja. Also die Entscheidung wird nicht getroffen. Die pragmatische Lösung ist nicht da. Und da würde ich sagen, dass es geht nicht um ein angenehmes Gespräch. Es geht darum, dass in Bezug auf die Kultur bestimmte Entscheidungen, auch ökonomische, politische und sonstige Entscheidungen getroffen werden müssen. Ja. Und die können nicht anders getroffen werden als durch diese Diskussion. Die einfache Tatsache, dass es etwas gefällt oder nicht gefällt, oder Geschmack entspricht und nicht gespricht, ist auf der kommerziellen Ebene entscheidend, ist beim Konsum entscheidend und so weiter. Bei bürokratischen, institutionellen, gesellschaftlichen, politischen Entscheidungen nicht. Ja, gut, da muss man argumentieren. Man muss auch argumentieren, überhaupt die Macht des Marktes ist maßlos begrenzt, überschätzt. Maßlos überschätzt. Um ein Business zu eröffnen, muss man nicht wahr, Antrag stellen, man muss legitimieren, man muss dann Genehmigung bekommen, man muss das, man muss jenes und so weiter. Es ist auch ein bürokratischer Prozess. Das heißt, legitimierender Diskurs wird ja gebraucht. Und so kann man sagen, was ist die Wissenschaft in jeglicher Form? Das ist ein legitimierender Diskurs. Ja? Der mich in eine Position setzt, meine Entscheidung argumentativ zu belegen, ja? Und zu sagen, diese Rakete wird tatsächlich starten und fliegen, weil es so und so ist, ja, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ja. Und so kann ich sagen, das ist bis zu einem gewissen Grad relevant, ja, in der Kunst oder in der Kultur und so weiter und so fort. Das muss zum Beispiel gekauft, aufbewahrt, kommentiert, ausgestellt und so weiter werden und das zum Beispiel nicht. Und wenn man diesen Diskurs nicht weiterentwickelt, wenn man rhetorische Mittel nicht weiterentwickelt und die Analysen nicht weiterentwickelt, man kann einfach nicht einsichtig argumentieren, das auch passiert. Da stellt sich so eine Zone der Sprachlosigkeit an und da kommt ja wirklich zu einer willkürlichen Entscheidung. Und man muss, aber um einsichtig zu argumentieren, muss man einfach sehen, dass man diese Fragen, wie die Bilder hergestellt werden, de facto nicht ein für alle Mal beantwortet. Ja. Weil bewegte Bilder so. Filmbilder hatten wir früher nicht. Wir hatten Fernsehen nicht, wir hatten Videoinstallationen nicht, wir hatten Filminstallationen nicht, das hatten wir alles nicht. Plus hatten wir Installationen nicht, wir hatten das nicht. Das heißt, die Herstellung, Akkumulierung, Distribuierung der Bilder, zum Beispiel wenn man Bilder spricht, aber auch die Diskurse, verändert sich mit der Zeit, stellen neue Probleme, die müssen irgendwie diskursiv gelöst werden. Und ich denke nicht, dass da es wird keine Pose stehen und so weiter, aber wenn jemand involviert ist, real in dieses Geschäft und wirklich vor der Aufgabe steht, irgendetwas zu erklären, ja, dann merkt man ziemlich deutlich, ja, wie defizitär viele aktuelle Diskussionen sind.
ist, man kann ja auch sagen, das ist mit der Archivierung des Films in Europa, sagen wir, noch besser funktioniert als in Amerika. Und vielleicht ist der Grund einfach der, dass es eben dieser Übergangsbereich ist zwischen Kultur, Industrie und Tokultur.
Funktioniert, ja. Weil in Europa, wenn man schon praktisch sieht, sicherlich war das Kollektionieren der Kunst und überhaupt die Archivbeschaffung und so weiter, war eine gegenstaatliche Angelegenheit. Wurde auch vom Staat betrieben, vom Staat finanziert. Und Staat ist weitgehend pleite, und zwar überall in Europa. Das heißt, die staatlichen Institutionen können zwar bezahlen, das Personal und mehr oder weniger die Erhaltungskosten des Museums, aber Neuerwerbungen sind fast unmöglich geworden. Das heißt, jetzt wird man angewiesen auf die privaten Sammler. Wenn man auch in Deutschland oder in Frankreich und so weiter sieht, ja, was passiert in den letzten Jahren, wir merken, dass sowohl große Ausstellungen wie auch große sozusagen staatlich betreute Sammlungen ursprünglich Privatsammlungen sind. Und die meisten Geschäfte werden so gemacht, dass die private Sammlung übernommen wird vom Staat. Und dann wird sozusagen das Haus eingerichtet, das Museum eingerichtet, dann wird das sozusagen die Behälter eingerichtet. Aber die Sammlung wird gezeigt, die nicht vom Staat, sozusagen nicht von staatlichen Kuratoren, sondern von privaten Sammlern zusammengetragen worden sind. Und sie sind in vielerlei Hinsicht und oft sehr problematisch. In diesem Sinne sind die amerikanischen Institutionen zum Teil in einer vorteilhaften Lage jetzt inzwischen. Auch die Universitäten übrigens, auch ob die Museen, Universität auch als Ort der Archivierung, weil sie über Jahrzehnte gewisser Einfluss, gewisse ökonomische Initiative und eigenes Kapital angesammelt haben. Sie können mehr als Europäische auf die gleiche sozusagen ökonomische Augenhöhe ja, mit den Sponsoren reden. Weil die sind von sich selbst große Unternehmen. Ja. Ich war gerade, war Bettina auf der Basis in Vortrag gehalten in Columbia, danach mit einem Mitarbeiter da weitergegangen und da war so ein riesiges Hochhaus und es hat gesagt, ja, das haben wir gerade gekauft, die Zylinderierung oder das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Universität in Deutschland dieses Hochhaus kaufen und erhöhen könnte. Ja. Und zwar für eigenes Kapital, das war ein Geschäft. Sondern das sind riesige Unternehmer, ja, die von sich aus ihre Kapitalien, Immobilien und Finanzgeschäften und so weiter einstecken und sozusagen auf dem Markt unabhängig, zum Teil unabhängig agieren. Das ist eine Situation, die hier nicht möglich ist. Ich weiß nicht, welches besser, ja, welches Modell ist besser. Ich weiß nicht generell, zu verschiedenen Zeiten wissen wir, dass verschiedene gesellschaftliche Kräfte und ökonomische Kräfte zu Träger der Archive, als Träger der Archive fungiert haben, als gesellschaftliche Träger, institutionelle Träger. Die Institutionen wechseln sich auch geschichtlich. Trotzdem, wenn man wirklich ernsthaft, also im Rahmen unserer Diskussion, ja, das heißt im Rahmen der Frage, die Beziehung gestellt hat, also die Frage nach der Unterscheidung zwischen einem sozusagen Entertainment durch Selbstreflexion und Selbstreflexion als einen ernsthaften Vorgang. Ich sehe wirklich nicht, also für mich ist es auf jeden Fall offensichtlich, dass die Einführung dieser diachronischen Dimension, dieser historischen Dimension, das Kriterium der Unterscheidung ist. Jetzt unabhängig davon, wer diese Archive trägt und wie diese Narrativ zustande gekommen ist, die Frage ist, inwieweit der einzelne Werk und der einzelne Buch oder was auch immer fähig ist, bereit ist, sich auf dieses Narrativ und dieses Archiv zu beziehen. Das heißt, gewisse Fragen zu stellen. Ja, und wir wissen, was ein ernsthaftes Buch ist. Ein ernsthaftes Buch ist zum Beispiel ein Buch, das versucht, den nächsten Schritt zu machen und etwas zu sagen, was früher nicht gesagt worden war oder das, was früher gesagt wurde, Frage zu stellen. Und nicht nur sozusagen direkt an das Buch. Man kann auch sicherlich vorstellen, ja, dass der Archive zerfallen, dass das dann historische Gedächtnis aufgelöst wird, dass sozusagen die soziale, politische Grundlage solche Fragestellungen entfällt. Ich denke, dass es nicht dazu führt, dass die historische Dimension generell entfällt. Ich denke das nicht, das ist nie passiert. Sondern, dass diese Historizität, sagen wir, sektiererisch wird. Dass wir in eine Situation kommen, wie im späten Rom, wo der römische Recht war sozusagen auf die Gegenwart angestimmt. Und gleichzeitig gab es ja sozusagen historische Narrative, so neoplatonische historische Narrative oder eben jüdische und dann judeo-christliche und so weiter und so fort. Einer von denen hat dann die Macht übernommen. Wir müssen auch nicht vergessen, dass sozusagen das historische Bewusstsein ist verankert in der Machtübernahme der römischen Macht durch das Christentum. Das ist eine bestimmte Art. Das war der Punkt, wo sozusagen von dem an wir so etwas wie eine offizielle Geschichtsschreibung überhaupt haben. Das heißt, wir haben das geschichtliche Narrativ ist erstens nicht immer da. Wir wissen, dass in China, in Indien, die waren nicht da. Da gab es ja keine Geschichtsschreibung im westlichen Sinne des Wortes. Alle Bücher, wie die Videos, die Sie erwähnt haben, haben das gleiche oder kein Datum. Das heißt zum Beispiel, die klassischen Bücher des buddhistischen Kanons, die angeboten worden sind als simultane oder gleichzeitige, durch die Forschung ist ja nachgewiesen, dass der Unterschied in Schreibenszeit ist, sagen wir 800 Jahre oder 700 Jahre oder 400 Jahre. Das wurde nicht vermerkt. Und es wurde auch nicht erklärt, was in diese 400 Jahre oder 800 Jahre überhaupt passiert ist, ja, zwischen dem Buch 1 und 2. Und das bedeutet, dass wir in eine Situation geraten können, eines Geschichtsverlusts. Eine Situation, wo das geschichtliche Bewusstsein zu einer minoritären Gesellschaft gesehen, minoritären und von Gesellschaft insgesamt nicht getragenen Haltung wird. Wird nicht sozusagen bewusstseinsbestimmend sein, ist. Wie es im letzten Jahrhundert in Europa war. Das kann schon. Das ist eine historische, wiederum historische Zone. Dann werden diese ganzen Fragen anders gestellt, die ich versucht habe, diese Weise zu erklären. Sie werden anders gestellt. Das kann. Gut. Jetzt sind wir, glaube ich, auch zeitlich am Ende.